3,5 Minuten, nachdem er erwacht war, brachte Hauptmann Samuel Mumm von der Nachtwache die letzten Stufen zum Dach des Opernhauses hinter sich, schnappte hingebungsvoll nach Luft und trennte sich anschließend von seinem Mageninhalt. Dann lehnte er sich an die Wand und winkte vage mit der Armbrust. Außer ihm befand sich niemand auf dem Dach. Er sah nur Bleiplatten, die das Licht der Morgensonne tranken. Es war fast zu heiß, um sich zu bewegen. Als es Mumm ein wenig besser ging, sah er sich bei den Schornsteinen und Oberlichtern um. Dutzende von Wegen führten nach unten, und es gab hunderte von Versteckmöglichkeiten. Von diesem Dach aus konnte er direkt in sein Zimmer sehen und auch in viele andere. Ein Katapult? Nein. Nun, wenigstens gab es Zeugen. Er schritt zum Rand des Daches und beugte sich vor.
»Hallo da unten«, sagte er und blinzelte.
Das Opernhaus war 6 Stockwerke hoch, mindestens 5 Etagen zu viel für einen gerade entleerten Magen.
»Könntest du bitte nach oben kommen?«, fragte er freundlich.
»I u inscht«,
Mumm wich zurück. Es knirschte, und kurz darauf schob sich eine Steinfigur über die Brüstung. Sie bewegte sich wie eine schlechte Spezialeffektanimation. Der Hauptmann wusste nicht viel über diese Geschöpfe. Karotte hatte einmal voller Begeisterung darüber gesprochen. Es war eine Spezies von urbanen Trollen, die in einer symbiotischen Beziehung mit Dachrinnen lebten. Mit fast kindlichem Staunen wies der junge Mann bei jener Gelegenheit darauf hin, dass diese Trolle im Verlauf ihrer besonderen Evolution gelernt hatten, Regenwasser durch die Ohren aufzunehmen und es durch feine Siebe im Mund wieder abzugeben. Vermutlich waren sie die seltsamsten Wesen auf der ganzen Scheibenwelt. Diese Annahme ist falsch. Mumm reiste nicht viel, obgleich er fast ständig unterwegs war. Er hatte nie von der selbstmörderischen Drossel in L'Ancre gehört, auch nicht von der beschattenden Deckspelze, die in nur 2 Dimensionen lebt und sich von Mathematikern ernährt. Ebenso wenig wusste er von der Existenz des Quantenwetterschmetterlings. Die seltsamste und vermutlich traurigste Spezies auf der Scheibenwelt dürfte der eremitische Elefant sein. Dieses Geschöpf hat nicht die dicke Haut seiner nahen Verwandten. Es lebt in Hütten, zieht mit ihnen umher und dehnt sie während des eigenen Wachstums aus. Einem Reisenden in den Ebenen des Wie-Wunderlands kann es passieren, dass er morgens in einem Dorf aufwacht, das am vergangenen Abend noch nicht da war. Es gab kaum Vogelnester auf Gebäuden, die den urbanen Trollen als Lebensraum dienten, und Fledermäuse flogen in einem weiten Bogen um sie herum.
»Wie heißt du, Freund?«
»Anich ühren ein Eck«,
Mumms Lippen bewegten sich stumm, als er die Laute hinzufügte, die ein permanent geöffneter Mund nicht formulieren konnte. »Karnis über dem breiten Weg«. Die Identität einer solchen Steinfigur stand in Verbindung mit seinem üblichen Aufenthaltsort, so wie bei einer Napfschnecke.
»Na schön, Karnis«, sagte der Hauptmann. »Weißt du, wer ich bin?«
»Nee«,
erwiderte der urbane Troll verdrießlich. Mumm nickte verständnisvoll. »Dieses Wesen hockt dauernd hier oben, bei jedem Wetter, nimmt Regenwasser durch die Ohren auf und lässt es durch den Mund entweichen. Solche Leute haben kein prall gefülltes Adressbuch. Selbst Wellhornschnecken kommen mehr herum.«
»Ich bin Hauptmann Mumm von der Wache.«
Die Steinfigur neigte ihre Ohren nach oben.
»Oh! Oh, ihr Errotte!«
Mumm übersetzte mühsam und blinzelte.
»Du kennst Korporal Karotte?«
»Oh, ah! Alle eine Errotte!«
Mumm schnaubte leise. »Ich bin hier aufgewachsen«, dachte er. »Aber wenn ich durch die Straßen gehe, fragen sich die Leute, hey, wer ist das? Karotte ist erst seit ein paar Monaten hier und alle kennen ihn. Und er kennt alle. Und alle mögen ihn. Ich könnte mich über ihn ärgern, wenn er nicht so sympathisch wäre.«
»Du bist dauernd hier oben«, sagte Mumm.
Diese Sache interessierte ihn, obgleich er sich lieber auf wichtigere Dinge besinnen sollte.
»Wieso kennst du Arotte, ich meine Karotte?«
Anteil und ihr und innen in ihr.
Tatsächlich? Kam sonst noch jemand hier aufs Dach? Vor kurzer Zeit? Hast du ihn erkannt?
Oh, keine Ahnung, Dieter ist euer Erk.
Er ist in Richtung Holofernesstraße verschwunden, dachte Mumm. Wer auch immer es gewesen sein mag, ich kann ihn nicht mehr einholen.
Hatte eine Ock,
fügte Karnis hinzu.
Eine Ock.
Einen was?
Euer Erk. Ack, Unking, euer Erk.
Du meinst Feuerwerk?
Als eile ich.
Der Bursche hatte also einen Feuerwerksstab, wie eine Art Rakete?
Nee, keine Rakete. Eine Ock und erachte Bumm.
Ein Feuerwerksstab und er machte Bumm? Mumm kratzte sich am Kopf. Klang ganz nach einem Zauberstab, aber die knallten nicht. Oder zumindest nur sehr selten.
Nun, danke, sagte er. Du bist sehr, et und illreich geesen.
Er kehrte zur Treppe zurück. Jemand hatte versucht, ihn umzubringen. Und vom Patrizier war er angewiesen worden, alle Ermittlungen wegen des Diebstahls bei der Assassinengilde einzustellen. Diebstahl. Dieses Wort hatte Lord Vetinari benutzt. Obwohl Kreuz bestritten hatte, dass etwas gestohlen wurde, dachte Mumm. Und dann gibt es natürlich das Gesetz des Zufalls. Bei den polizeilichen Ermittlungen spielt es eine weitaus größere Rolle, als man aufgrund der narrativen Kausalität annehmen möchte. Auf jeden Mord, der aufgrund eines Fußabdrucks oder eines unachtsam weggeworfenen Zigarettenstummels aufgeklärt wird, kommen 100 Fälle, bei denen der Wind einige Blätter an die falsche Stelle wehte oder es in der Nacht zuvor nicht regnete. Viele Verbrechen werden nur deshalb nicht als ungelöst zu den Akten gelegt, weil genau zum richtigen Zeitpunkt ein Wagen anhält, weil jemand zu laut spricht und jemand anders genau hinhört. Oder weil jemand mit der richtigen Nationalität sich ohne Alibi nicht weiter als 8 Kilometer vom Tatort entfernt aufhält. Selbst Mumm wusste um die Macht des Zufalls. Seine Sandale stieß gegen ein Objekt aus Metall.